NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Mai 1960. Der Neubau des Essener Folkwang-Museums wird eröffnet.
Essen, später Abend im November 2005.
Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich schon am Vorabend anreiste, nachts, kurz nach 11, im Hotel eintraf.
Aber der Mann konnte noch nicht schlafen.
Ich möchte einfach noch mal Fühlung aufnehmen. Ging also los, kam um die Ecke, Bismarckstraße, Karstraße, und stand wie gebannt vor diesen leuchtenden Räumen. Es war nämlich Freitag und das Museum war bis Mitternacht auf. Und schaute von außen, von der Straße, auf Renoir, auf Van Gogh, auf Cézanne, auf Gauguin.
Ein faszinierender Blick, der den Mann fragend zurückließ.
Wo gibt es das? Ein Museum, das sich in dieser Weise mit seinem ganzen wunderbaren Reichtum, mit seinen Schätzen den Menschen gegenüber öffnet, die vorbeigehen. Und vielleicht auch nur einen flüchtigen Blick, aber einen beglückenden Blick da hineinwerfen.
Kunsthistoriker Dr. Hartwig Fischer, der nächtliche Spaziergänger, wurde einige Monate später neuer Direktor des Essener Folkwang-Museums, das für ihn immer noch eine besondere Ausstrahlung hat.
Ich finde, das ist eine Qualität, die Sie an vielen anderen Orten, vielleicht in größeren Städten mit mächtigeren Institutionen, vergeblich suchen. Es ist ein sehr sprechender Blick zwischen innen und außen, außen und innen, den dieser Bau ermöglicht.
Dieser Bungalow wurde heute vor 50 Jahren eröffnet. Er war nach Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau der Neuanfang für das Essener Folkwang-Museum. Mittlerweile steht er unter Denkmalschutz und gilt als kleines architektonisches Meisterwerk.
Wunderbares Gebäude, eine der schönsten Museumsbauten der Nachkriegszeit und 60 auch eine der frühesten. Tatsächlich ist es auch heute noch ein hochmodernes Gebäude. Geplant vom städtischen Baumeister Kreuzberger zusammen mit Hösterei und später kam Horst Loy noch dazu für die Ausführungsplanung. Und diesem jungen Architekten Loy verdankt dieser Bau auch sehr viel.
Lichtdurchflutet und transparent. Das 1960 neu erbaute Museum Folkwang ist ein einladender Ort der Begegnung, auch deshalb gelungen, weil es die besondere Idee hinter diesem Museum respektiert.
Es ist völlig richtig, dass hinter diesem Museum tatsächlich eine Philosophie steckt. Und Osthaus hat dieses Museum mit einer ganz bestimmten Absicht gegründet.
Karl-Ernst Osthaus, vermögender Bankierssohn aus Hagen, reich und unabhängig durch eine Erbschaft, widmete sich Ende des 19. Jahrhunderts der Kunst und seiner Sammelleidenschaft. Osthaus erwarb Arbeiten der zeitgenössischen französischen Maler Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse, er kaufte Bilder von Van Gogh, förderte später die deutschen Expressionisten Kirchner, Schmidt-Rottluff und Nolde. Er besaß bald eine aufsehenerregende Sammlung. Als Osthaus 1902 das Museum Folkwang in seiner Heimatstadt Hagen gründete, schrieb Emil Nolde:
Das Folkwang-Museum ist den Künstlern wie ein Himmelszeichen in Deutschland erschienen.
Dabei bot der Mäzen nicht nur den zeitgenössischen Künstlern ein einzigartiges Forum. Er war auch ein leidenschaftlicher Sammler völkerkundlicher Exponate, die er von Reisen in den Orient und nach Nordafrika mitgebracht hatte. Sein Museum vereinte alles. Die europäische Avantgarde und exotische Kostbarkeiten. Deutschlands ungewöhnlichstes Museum stand 1902 im Ruhrgebiet. Für Osthaus eine bewusste Wahl.
In unseren industriellen Zentren ist neben den modernen Hauptstädten allein der Platz, wo ein neues Kunstleben erblühen kann,
schrieb er. Osthaus war überzeugt, wenn die Kunst nur nah genug an die Menschen herankam, würde sie ihr Leben verändern.
Er hat diese Absicht durch den Begriff Folkwang akzentuiert.
Ich nehme an, dass es ein Eigenname ist und dass es möglicherweise irgendwas mit dem Urheber zu tun hat. Aber da muss ich passen.
Der Ursprung ist mythologisch. Irgendwas aus dem Norden.
Das Museum Folkwang hat seinen Namen von einem Begriff der Edda, der altnordischen Dichtung. In der altnordischen Dichtung bezeichnet Folkwangar die Halle der Göttin Freya. Das war die Göttin, die für die Schönheit und für die Fruchtbarkeit zuständig war. Und diese Halle war gleichermaßen die Halle der Musen und die Halle des Volkes. Diese Doppelbedeutung war es, die Osthaus dazu veranlasst hat, diesen Namen für sein Museum zu wählen. Von Anfang an war dieses Museum ein Ort, der den großartigsten Leistungen der Kunst verpflichtet war, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Lust, eine Begegnung zu schaffen zwischen dem Volk und dieser Kunst.
Osthaus starb 1921 mit nur 46 Jahren. Er hatte testamentarisch festgelegt, dass seine Sammlung als Ganzes erhalten blieb. Die Stadt Hagen jedoch konnte sich einen Ankauf nicht leisten.
1922 ist diese Sammlung nach Essen gelangt, gekauft für die Stadt von einem Konsortium Bergbau, Kohleunternehmen, Banken und wohlmögenden Förderer.
Es war ein gewagter Schritt in schwieriger Zeit. Die junge Weimarer Republik geriet zusehends in eine Wirtschaftskrise, aber der damalige Essener Oberbürgermeister und spätere Reichskanzler Hans Luther wollte ein Zeichen setzen, ganz im Sinn von Karl Ernst Osthaus.
Ich habe in Essen und für Essen von Anfang an und mit Nachdruck den Grundsatz vertreten, dass wo die Arbeit ist, auch die Kultur hingehört.
Und tatsächlich eröffneten sich mit dem Museum für die Stadt neue Perspektiven.
Nun wurde diese Sammlung seinerzeit in einem Moment der Krise erworben. Und auch wegen der Krise erworben, weil man nämlich für Essen, also für das Zentrum des Ruhrgebiets, einen neuen Ort der Identifikation schaffen wollte mit internationaler Ausstrahlung.
Das gelang. Bereits mit der Eröffnung des Neubaus 1929 galt das Folkwang-Museum als ein Ausstellungsort von internationalem Renommee. Ernst Gosebruch, ein Freund von Karl Ernst Osthaus, leitete das Haus ganz im Sinne des verstorbenen Mäzens. Es präsentierte die Meisterwerke der Moderne und es wagte sich schon damals an neue Themen.
Nachdem hier 1929 der Neubau eröffnet worden war, hat das Museum Ausstellungen organisiert, die zum Beispiel zu den ersten im Bereich der Fotografie gehören. Ausstellungen auch über das Verhältnis zwischen Kunst und Industrie. Und das in einer Zeit, als gleichzeitig auf der Zeche Zollverein die modernste und größte Zechenanlage gebaut wurde.
Entsprechend groß war die Resonanz. Das ungewöhnliche Museum zog weltweit Besucher an. Die Essener Volkszeitung schrieb im Dezember 1932:
Am Freitag weilte Professor Dr. Sachs von der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts, der zugleich Direktor des amerikanischen Museumsverbandes ist, im Folkwang-Museum. Er fasste seinen Eindruck kurz in folgende Worte:
Es ist das schönste Museum der Welt.
Professor Sachs berichtete weiter, dass das Folkwang-Museum in Amerika als Vorbild gelte. Es sei nicht nur wegen seiner kostbaren Schätze berühmt, sondern vielmehr wegen der Art, wie die Bilder ausgewählt seien, wie sie gehängt wären und wie überhaupt die ganze Einrichtung neuartig nach ästhetischen Gesichtspunkten durchgeführt wäre.
Nur einige Monate später begann der Niedergang des Folkwang-Museums und seiner einzigartigen Sammlung.
Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk.
Wer Propagandaminister Josef Goebbels zuhörte, kannte die Konsequenzen. Das Museum Folkwang, ein Haus der internationalen Kunstszene, geriet nach 1933 umgehend ins Visier der NS-Kulturideologen.
Mit einer anerkennenswerten Feinfühligkeit sind von diesem Museum alle Geschmacksverirrungen, alle Stilentgleisungen der letzten 10 Jahre angenommen und interessant gemacht worden. Es bleibt die Tatsache, dass ein deutsches Museum auf deutschem Boden das Vaterunser der Kunst auf Französisch international und nicht auf Kerndeutsch gebetet hat. Doch der neue Tag bricht an. Platz denjenigen, die mit reinen Händen an den Aufbau des neuen Werkes herangehen, im unersättlichen Glauben an die nationale Wiedergeburt der deutschen Kunst und Kultur.
Die Gleichschaltung lief bald auf Hochtouren. Im Januar 1934 übernahm der linientreue NS-Funktionär Klaus Graf von Baudessin die Leitung. Paul Vogt, ehemaliger Museumsdirektor, erinnerte sich:
Was hat der Bursche getan? Der ist natürlich so ziemlich zuerst in sein eigenes Museum gereist und hat dort alles abnehmen lassen.
Dieser nationalsozialistische Bildersturm plünderte das Museum.
Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir damals von unserem berühmten Bildbesitz kein Bild mehr behalten haben, das nach 1900 gemalt war. Von einem auf den anderen Tag waren wir nichts mehr.
Rund 1400 Gemälde, Grafiken und Zeichnungen, alle als entartete Kunstwerke diffamiert, verlor das einstmals schönste Museum der Welt. Das war mehr als die Hälfte seines gesamten Bestandes. Die Nationalsozialisten versteigerten die Exponate größtenteils im Ausland. Ironie dieses Kahlschlags? Der Verkauf bewahrte viele Kunstwerke vor den Kriegszerstörungen. Der Museumsbau selbst wurde Anfang 1945 vollends ausgebombt. Essen hatte seinen kulturellen Mittelpunkt verloren.
Man hat dann in einem Stummel von Gebäude, was übrig geblieben war und was man hergerichtet hat, gegen Regen geschützt hat, noch Werke zeigen können. In den 50er Jahren hat man sich dann entschlossen, an derselben Stelle, wo der Bau von 1929 stand, ein neues Museum zu errichten.
Und so besaß das Museum Folkwang seit dem 29. Mai 1960 wieder ein repräsentatives Domizil. Die Architekten hatten in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Museums geplant. Das zahlte sich aus. Das eingeschossige Gebäude mit den raumhohen Verglasungen war ein idealer Ausstellungsort. Nach und nach wurden auch die Lücken der Sammlung geschlossen, bedeutende Werke zurückgekauft. Und auch die Ideen des Museumsgründers Karl Ernst Osthaus lebten wieder auf.
Das große Problem der Zeit war die Zurückführung der Kunst ins Leben,
hatte er 1918 geschrieben. Der Museumsdirektor Paul Vogt im Jahre 1984.
Das Folkwang war gegründet als Museum, das vorne arbeitet. Und wir haben immer wieder versucht, dieser Tradition von Osthaus Zeiten aus bis heute gerecht zu werden. Unsere Ausstellungen sind das experimentelle Gebiet, auf dem wir das testen, was kommt, und auch unser Publikum unterrichten über das, was in der Welt heute geschieht.
Das Folkwang war nach der Wiedereröffnung 1960 stets mehr als nur ein Ausstellungsort. Von ihm gingen wichtige Impulse für die Museumslandschaft aus. Dr. Hartwig Fischer.
Das Museum hat sich der zeitgenössischen Kunst gegenüber geöffnet. Das Museum war das erste, was seit den frühen 70er Jahren ein Videostudio hatte. Also in der Pionierzeit des Videos als künstlerischem Medium. Das Museum hat 1978, 79 eine fotografische Sammlung begründet, also eines der ersten in Deutschland. Das Museum hat ebenfalls in den 70er Jahren wesentlich mitgewirkt an der Gründung des Deutschen Plakatmuseums, was heute eine Abteilung des Museums ist. Also neue Medien integriert in die eigene Sammlung.
Neue Aufgaben brauchten neue Räume. Im Jahr 1983 wurde das Museum erweitert, aber es war ein unübersichtlicher und ungeliebter Anbau. 2007 erfolgte der Abriss. Da hatte die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung bereits die großzügige Finanzierung eines Neubaus zugesagt. Der britische Star-Architekt David Chipperfield überzeugte mit seinem Entwurf die Jury, auch weil er sich den Bungalow aus dem Jahr 1960 genau angesehen hatte.
Chipperfield hat aus dem Altbau dieses Prinzip der Transparenz, der Offenheit in den Neubau in ganz eigenständiger Weise übernommen. Und zwar so, dass diese beiden Bauten sich jetzt jeder mit seinem Charakter wunderbar ergänzen.
Der Neubau des Folkwang-Museums, in Rekordzeit errichtet und Anfang des Jahres 2010 eröffnet, begeisterte die Besucher.
Wunderbar. Tageslicht und Kunst gehen hier miteinander eine Beziehung ein, die in Museen, die man sonst kennt, so nicht existiert. Das heißt, es lebt.
Das neue Folkwang-Museum, ein offener Ort der Begegnung, mitten in einem Ballungsraum. Das hätte auch dem Gründer Karl Ernst Osthaus gefallen.
Die Rolle, die das Museum in dieser Region spielen sollte, die hat Osthaus eigentlich als erster wirklich definiert. Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel. Es ist ja kein Zufall, dass genau dieser Leitsatz auch der Leitsatz der Kulturhauptstadt ist. Wir sehen hier einen großen historischen Bogen, nämlich in einem von der Schwerindustrie gezeichneten Gebiet, mit der Kunst, mit der Kultur einen Erlebnisraum zu schaffen.
50 Jahre nach der Wiedereröffnung hat das Museum selbst den großen historischen Bogen geschlagen. Es präsentiert noch einmal die spektakuläre Sammlung, die das Haus Anfang der 30er Jahre weltweit zu einem kulturellen Ereignis gemacht hat. Museumsdirektor Dr. Hartwig Fischer.
Wir lassen also diese alte, großartige Sammlung wieder aufleben für die Zeit von 4 Monaten. Wir sind sehr glücklich, dass wir fast alle wichtigen Werke tatsächlich geliehen bekommen für diese Familienversammlung der alten Folkwang-Sammlung.
Der Titel der Ausstellung stammt von Paul Sachs, jenem Harvard-Professor, der 1932 das Folkwang fasziniert verlassen hatte, denn er hatte es gesehen, das schönste Museum der Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Geschichte des Essener Folkwang-Museums, dessen Neubau heute vor 50 Jahren eröffnet wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Schauspielerin Inge Meisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.